Die Makuladegeneration, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das heutige Thema der Sendung. Herzlich willkommen bei QS24 im Bereich Gesundheit. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen, einer der bekanntesten deutschen Ärzte. Ich sage es immer wieder gerne, weil er mich schon ein Leben lang geprägt hat. Ganz herzlich willkommen, Dr. Med. Volker Meissner.
Danke für die Einladung, Alexander.
Gerne. Wir hatten schon mal eine Sendung gemacht, Sie erinnern sich vielleicht, liebe Damen und Herren, da haben wir über die Makuladegeneration schon ein bisschen gesprochen und haben uns da ein bisschen lange verloren auf der Omega-3-Seite seitens dieser Fettsäuren EPA und DHA. Und heute wollen wir da noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und Ihnen erläutern, an was es sonst noch liegen kann, was für Probleme dazu führen, dass die Sehkraft zurücknimmt. Nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene. So, und jetzt würde ich dir gerne das Wort übergeben, lieber Volker. Warum kriegt ein Mensch eine Makuladegeneration?
Da kommen verschiedene Faktoren zusammen, wie bei den meisten Erkrankungen. Das ist nichts, was man so einfach bekommt. Aber es werden immer mehr Menschen, die da in Gefahr sind, das zu bekommen. Die Abkürzung dazu heißt AMD, also altersbedingte Makuladegeneration. Das zeigt schon mal, dass es die jungen Menschen in der Regel nicht bekommen. Also keine Erkrankung des jugendlichen Alters, sondern eher des fortgeschrittenen Alters. Es gibt verschiedene Sichtweisen. Eine davon ist, und das ist auch die, die ich so aus meiner Erfahrung unterschreiben kann, das ist ein UV-Schaden, also physikalisch gesehen ein UV-Schaden der Netzhaut, also der hinteren Augenabschnitte, wo einfach entweder zu viel UV-Licht reinkommt oder zu wenig Abwehrmöglichkeiten in der Netzhaut da sind. Das UV-Licht ins Auge kommt, ist normal. Das kennt unser Auge. Und in der Regel hat er genug Vitamine und Mineralstoffe, um Schäden zu verhindern, um sich selber zu reparieren. Und wenn da lokal zu wenig da ist, dann kann es sein, dass das UV-Licht sich halt negativ auswirkt. Um die Netzhaut zu schützen, kann man versuchen, mit bestimmten Mineralien und Vitaminen das wieder aufzubauen, um einfach da mehr Abwehrmechanismen aufzubauen. Das geht in der Regel recht schnell. Da gibt es Mittel dafür, die Farbstoffe enthalten, körpereigene Farbstoffe, die heißen zum Beispiel Lutein oder Zeaxanthin, das sind so die wichtigsten.
Lutein oder
Lutein mit L. Lutein.
Das ist doch eine Aminosäure, oder?
Das sind, ja genau, das Lutein und Zeaxanthin auch. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, also die eigentlich so Farbstoffe von Pflanzen sind.
Ja.
Die wirken da hinten gut, gehören zur B-Vitamin-Gruppe, sind keine Vitamine, aber gehören in diese Gruppe der Wirksamkeit mit rein. Dann braucht man Zink. Man braucht ein bisschen Kupfer auch dazu. Also es gibt so eine Mischung. Und die Arbeitsstudie, die auch ich glaube 2005 oder noch älter schon gemacht wurde, hat eindeutige Hinweise gebracht, was man braucht, um der Netzhaut sozusagen prophylaktisch was Gutes zu tun oder was man nehmen muss, um diese Makuladegeneration einzudämmen. Dazu muss man sagen, es gibt zwei verschiedene Formen, eine trockene und eine feuchte. Das heißt, es hängt damit zusammen, was in der Netzhaut halt los ist. Die feuchte ist die schwerer zu behandelnde und auch die schwerwiegendere. Die führt unbehandelt zur Erblindung. Das ist eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass man wirklich erblindet. Die trockene kann man behandeln. Dauert ein bisschen, gibt es unterschiedliche Ansätze. Und die Schulmedizin spritzt derzeit Mittel hinter den Augapfel, um die Netzhaut sozusagen zu schützen. Das ist ein Chemotherapeutikum, was da gespritzt wird, was in einem relativ hohen Prozentsatz wirkt. Das ist also etwas, wo die Leute nach 2, 3 Injektionen sagen, ja, ich merke, dass es jetzt für mich auch besser wird. Oder wenn diese Scans gemacht werden, diese Laseruntersuchungen der Netzhaut, sieht man tatsächlich, dass diese Polster, die da auftauchen, geringer werden.
Ist das eine einmalige Spritzaktion oder mehrfach?
Mehrere. Mehrere, so alle 4 Wochen, eine ganze Zeit lang.
Und dann stabilisiert sich diese Makula?
Dann stabilisiert sich das. Es geht aber, soviel ich weiß, nur bei der trockenen, also bei der feuchten habe ich noch keine Erfolge gelesen. Vielleicht bin ich auch nicht aktuell. Aber die hat auch ein bisschen einen anderen Hintergrund.
Aber ich würde gerne noch bei der trockenen bleiben, weil ich habe so viele Leute immer wieder am Telefon, die danach sich fragen, was sie machen können und. Und ich habe jetzt das mit dem Spritzen noch nie gehört. Das heißt, diese Leute sagen immer, sie haben schon alles gemacht ohne Erfolg.
Mhm.
Also wenn Sie alles gemacht haben, müssen Sie doch schon noch gespritzt haben, oder?
Sie sollten zumindest mal das Angebot gehört haben. Das ist ja nichts wirklich in der Uniklinik, oder ich denke, dass jede Uniklinik das macht. Das ist sicherlich nicht der ambulante Augenarzt, der sowas macht. Mhm. Da muss man schon in eine Klinik gehen, eine Augenklinik. Aber so ganz abwegig ist das Verfahren nicht. Das wird schon überall gemacht. Zumindest, ich kenne halt nur die deutschen Verhältnisse, nicht die Schweizer. Ja, deswegen weiß ich das nicht. Aber ich habe einige Patienten, die ich halt schon länger betreue, die Makuladegeneration haben. Und wo wir eben auch eben nicht nur die schulmedizinische Variante, durch wirklich gute Variante sehen, sondern dass man sagt, wenn ich das nachhaltig behandeln will, muss ich eben auch mir um meine Gedanken machen, warum ist das entstanden? Und das liegt eben nicht nur am UV-Licht, sondern das sind halt vielleicht noch ein paar emotionale Faktoren mit dabei, die das erleichtern.
Also kann was dahinter stecken, was ich nicht mehr sehen will, oder was?
Ja, zum Beispiel. Ne? Das wäre also so der Klassiker, ja, wo man sagt, was im Leben blendet dieser Mensch nachhaltig für sich aus? Und die Makuladegeneration, Makula, das ist dieser Fleck des schärfsten Sehens. Warum ist es genau an der Stelle, wo ich besonders scharf sehe? Warum ist da der Schaden? Jetzt könnte man sagen, ja gut, weil da besonders viel Sonnenlicht auftrifft, ja, UV-mäßig. Also nein, da müsste ja jeder, der UV-Licht bekommt, auch Makuladegeneration bekommen. Aber das sind, wenn man da zurückgeht, in der Regel Konflikte, Situationen, die einen belasten, die eine chronische Belastung darstellen und wo das Bewusstsein oder Unterbewusstsein sich dafür entschieden hat, weißt du was, wenn ich das nicht mehr sehe, ist auch ganz gut.
Gibt es denn diese kausale Zuordnung schon in diesem Zusammenhang, wie du gerade sagst?
Immer mehr.
Immer mehr.
Genau, es gibt hier am Bodensee gibt's einen Energietherapeuten, der relativ gute Ergebnisse mit Makuladegeneration hat. Also die Klienten, die er behandelt, kommen in der Regel mit einer großen Besserung raus, wenn nicht sogar mit einer Heilung. Also es geht schon was. Nur energietherapeutisch, da wird keiner angefasst und wird auch nichts gespritzt. Ja? Wirklich, es geht nur über dass man eben herausfindet, was blendet man aus. Ja, das, man kann das auch, wenn jemand plötzlich kurzsichtig wird oder weitsichtig wird, wenn so schnelle Veränderungen da sind, kann man sich auch fragen, was in seiner näheren oder ferneren Umgebung will er nicht sehen. Ne? Was will er denn gerne mal so ein bisschen unscharf lassen? Mhm. Und mit der Makuladegeneration ist es halt auch so. Irgendein Thema, das diesen Menschen bewegt, das kann ein sehr altes Thema sein, was ihn immer noch bewegt. Das kann durchaus eine Korrelation haben zu einem Ereignis in der Jugend. Ja. Meistens ist aber etwas ein Konflikt, der im mittleren Lebensalter entstanden ist und halt nicht mehr ausgetragen wird.
Die Sendung läuft gerade in ganz andere Richtung, als ich gedacht hätte. Also wenn die Menschen dann sich öffnen und sagen, ich schaue dahin, ich suche das Problem, was ich nicht, dann kann sich dann auch, ich meine, das ist dann die Ursache, wird aufgelöst, dann muss die Wirkung gar nicht mehr sein. Die kann sich also von alleine wieder zurückbilden, nur durch dieses Auflösen dieser psychischen Belastung.
Genau. Und wenn man dann gleichzeitig noch ein bisschen was für die Netzhaut tut, also tatsächlich stofflich dazu beiträgt, dass es sich sozusagen wieder wehren kann und die Abwehr aufbauen kann, dass man eben solche Mittel nimmt mit dem Lutein, Zeaxanthin und Zink.
Sowas. Machen wir es ganz langsam.
Lutein. Ohne
Lutein.
Und, nicht Gluten, bitte nicht Gluten.
Also Lutein.
Lutein, Zeaxanthin ist da drin. Zink ist da drin, Kupfer ist da drin.
Ist das ein Produkt, was so auf dem Markt gibt, oder muss man alle einzeln supplementieren?
Nein, es gibt mittlerweile sehr, wirklich gut getestete Kombinationen. Die sind verkäuflich, die sind frei verkäuflich. Und die heißen auch zum Teil AMD hinten dran.
Ach sogar.
Oder Vision.
Habe ich mal gelesen. Ja? Ach, jetzt weiß ich es, AMD.
Ja, ja, wenn hinter so einem Produkt AMD steht, ist es für die Makuladegeneration, oder Vision steht manchmal hinten dran, wo einfach das Augenlicht gebessert wird, weil eben diese Stoffe drin sind, die dem Auge gut tun. Die vorderen Augenabschnitte der Hornhaut brauchen eher Vitamin C, die hinteren Abschnitte brauchen eher Lutein, Vitamin B und Zink und solche Sachen.
Also, ein B-Komplex oder einfach spezielle B-Vitamine?
Ich brauche nicht alle B-Vitamine für das Auge, für die Makuladegeneration, aber ich habe genug Gebiete im Körper, wo der ganze B-Komplex gut verwertet wird. Also ich halte nicht wirklich was von einer selektiven Supplementierung, außer wenn ich weiß, ich habe so eine Erkrankung. Ja, ansonsten würde ich immer mit zum Allrounder tendieren, der mir von allem etwas gibt.
Der Körper nimmt es dort, wo der Mangel am größten ist.
Ja,
oder?
Ne, und ich habe halt, du kennst mich auch schon ein paar Jahre, ich habe halt nur mal gelegentlich einen etwas aufwendigeren, im Sinne von viele Stunden am Tag arbeitenden Lebensstil. Und wenn du mit 180 fährst, dann brauchst du mehr Sprit als mit 120. Du verbrauchst auch mehr Vitamine, wenn du einfach stärker, intensiver arbeitest. Das heißt, ich gönne mir den Luxus, dass ich mit einem Allrounder-Vitamin das bekomme, was ich gar nicht alles essen kann. Also wenn ich das in Form von Brokkoli und sonstigen Sachen essen würde, dann wäre ich nur noch am Essen und wahrscheinlich entsprechend auch aufgegeben. Mhm. Also ich neige schon dazu, dass man sagt, eine gesunde, aber breitbandige Supplementierung ist wirklich hilfreich. Und bei den Augen kann man sagen, man kann zentriert auf das Auge mit Lutein und Zeaxanthin und Zink und Kupfer und dieser Mischung was sehr Gutes tun.
Und auf der anderen Seite halt allenfalls, wenn man ein Vertrauen zum Schularzt hat, allenfalls dann diese Spritzen.
Das Avastatin, was da gespritzt wird. Das
was
ist
wird gespritzt?
Avastatin heißt das.
AXA? Das kenne ich doch von dem Lachs, oder ist das die orange Farbe, oder was?
Nein, das ist wieder was anderes. Aber das ist eigentlich ist es ein Chemotherapeutikum, was da zweckentfremdet wird, was eben lokal gespritzt wird. Und das reguliert den Stoffwechsel in der Netzhaut. Ja, das heißt, ich habe da weniger Entzündungsprozesse drin. Ja, die Schwellung lässt nach und sowas. Das ist schon okay, das macht man auch so 2-3 Mal. Dann sollte sich schon was getan haben. Wenn das nach 4 Mal nicht funktioniert, würde ich auch sagen, sein lassen.
Also das ist so deine Empfehlung, vielleicht zuerst diese Supplementierungen zu machen, zusammen mit der tiefen psychologischen Hintergrundfrage, was ist die Ursache? Wenn es noch nicht funktioniert, allenfalls wirklich mal noch eine Spritze setzen. Okay. Das ist so der Weg.
Das ist der Weg.
Ich habe mal eben auch gehört, eben Omega-3. Das Auge muss ja auch entschlacken. Und die Omega-3-Fettsäure sei so eben wieder die Masse dazwischen, die guten Stoffe reinnimmt und die Schlacken rausführt im Auge. Also speziell da die EPA- und DHA-Fettsäure. Ist das in deiner Anwendung bei Makula auch noch ein Punkt, die mit berücksichtigt werden müsste?
Eher peripher. Das Omega-3 ist super. Das ganze Hirn braucht unheimlich viel Omega-3.
Also so oder so, jetzt vom Auge wieder wegkommen, Omega-3 ist immer wichtig?
Ja, weil das Auge halt zum Gehirn gehört. Ja, das Auge sind ausgelagerte Teile des Hirns. Ja, so wie die Nase auch, die Sinnesorgane letztlich sind gehören zum Gehirn. Ja, und deshalb ist das, was du dem Gehirn Gutes tust, mit Omega-3 auch fürs Auge wirksam. Wir brauchen, bei den Sinnesorganen brauchen wir mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ja, das sind halt gerade gut. Das ist nicht das, was man jetzt mit dem Speiseöl oder sowas bekommt. Mhm. Ja, da braucht man schon spezielle. Aber das liegt daran, dass die Sinnesorgane halt einen anderen Stoffwechsel haben. Unsere Netzhaut, das ist schon was ganz Komplexes. Ja, da haben wir diese Stäbchen und die Zäpfchen und diese ganze Verschaltung da hinten drin. Die braucht eine spezielle Ernährung auch. Und dazu braucht man halt auch ein spezielles, und das Omega-3 ist halt da auch wirksam.
Mhm. Okay. Auch in einer hohen Dosis am Anfang, oder? Bis man ein bisschen die Depot. Weil früher hatte ich noch Leber dran gekriegt. Kennst du das noch?
Jo.
Das war scheußlich, oder?
Ja,
die Norweger haben immer gesagt, das billige, ranzige Öl geben wir den Deutschen ab, oder?
Naja, du hast ja dann nicht nur aus dem Wal sozusagen das Fett bekommen, da kommt es in der Regel her, sondern du hast halt auch entsprechend viele Schwermetalle mitbekommen.
Ach, dazu mal schon?
Ja, klar.
Ah. Und dann habe ich eben gehört, ein gutes. Sei gar nicht so stinkig und ranzig, genau. Sondern eigentlich müsste es gut sein, sonst ist es ja kaputt.
Das ist wie beim Fisch. Wenn der nach Fisch riecht, ist er schon fast drüber. Aha. Ja, ein guter Fisch riecht nicht.
Ja. Also wir haben die Makuladegeneration einerseits und die hast du jetzt erklärt. Und zwar hast du jetzt die trockene erklärt und die feuchte. Was ist der Unterschied zwischen trocken und feuchte?
Die feuchte ist ein aktiverer Prozess. Da schwillt die Netzhaut noch mehr an oder löst sich mehr von der Hinterwand des Auges.
Ah, die Netzhaut löst
sich? Ja, die wird wie so eine Art Polster bekommt die. Ja, wölbt sich nach vorne, aber nicht, weil sie sich ablöst, sondern weil sie nach vorne gedrückt wird durch das Ödem. Das ist eine Wassereinlagerung. Und das geht halt in immer weitere Bilder rein. Und damit siehst du halt auch nicht mehr scharf, weil der Abstand zwischen vorderem Abschnitt und hinterem Abschnitt sich verändert. Und ein ganz typisches Merkmal der Makuladegeneration ist, dass die Leute eben gerade Linien nicht mehr gerade sehen, sondern dass die Wellen bekommen. Deswegen bekommen die auch so eine Testscheibe vorgesetzt, die wirklich horizontal und vertikal absolut gerade Linien hat und sagt, sehen Sie die gerade so? Nö, das läuft so oder so. Oh. Also ein ganz typischer Test. Also wenn du mal anfängst, dass du ein Geländer, eine Reling gewellt siehst, dann solltest du dran denken, aha, okay.
Das ist das erste Symptom.
Könnte ein Symptom sein für Makuladegeneration. Ja, oder wenn ich in der Mitte meines Sehfeldes plötzlich graue Zonen habe. Außen sehe ich unheimlich scharf und in der Mitte wird es dann irgendwie grau. Wenn ich beim Zeitunglesen merke, dass die Buchstaben verschwinden oder verschwimmen und knapp daneben sehe ich immer noch scharf.
Aber das heißt noch nicht feucht oder trocken, das heißt Nein. einfach nur Makula.
Das heißt wahrscheinlich Makuladegeneration. Also das heißt
eine
auch,
von beiden
heißt auch
werden.
Noch nicht Makuladegeneration, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ hoch, dass es da sowas ist. Und dann muss der Augenarzt reinschauen, der muss auch mal eine Lasermessung machen, was das ist. Und anhand der Dicke der Ablösung oder des Ödems Und der Ausbreitung und der Form der Ausbreitung kann man sagen, das ist eine feuchte oder eine trockene.
Du hast gesagt, die feuchte Makuladegeneration ist sehr schwer zu behandeln.
Schwieriger, deutlich schwieriger zu behandeln.
Was sind denn da die Hintergründe? Auch wieder eine psychische Hintergrund noch?
Also nach meiner Erfahrung ja. Das ist etwa so der gleiche Hintergrund. So ähnlich wie bei Krebskrankheiten, wo bei 98% ein Selbstmord letztlich dahinter steckt in irgendeiner Form. Und wer es halt eiliger hat.
Selbstmord.
Ja, das ist
Gedanke dann auch,
oder? Unterschwelliges Escape, ne? Das ist so ein Fluchtmodus.
Ne? Die Leute während der Lebzeiten schon ein Gedanke in diese Richtung,
ja,
wenn dann zu Wucherungen führen.
Genau, wo man sich sozusagen aus der Situation wegbeamt. Ne? Und man, man traut sich nicht, ist zu viel Aufwand, ist verboten oder was auch immer. Man sagt, das Unterbewusstsein kriegt man auch so hin. Und wenn du es eilig hast, nimmst du halt einen Hirntumor oder Pankreaskopf. Es geht schnell, wenn du Zeit hast, machst du halt Dickdarm oder was an. Und so ist bei der Makuladegeneration, glaube ich, auch ein bisschen, dass einer, der es wirklich ernst meint, eher zu einer feuchten Makuladegeneration.
Der schnell was nicht mehr sehen will.
Genau, und auch nachhaltig und das andere ist, danach ich gebe mir noch eine Chance.
Ei, okay.
Aber das ist jetzt eher so meine Vermutung aus den Patienten, die ich halt so, aber doch schon einige oder etliche Patienten, die ich so betreut habe.
Ja, wichtig, meine, sonst sitzt ja niemand da hier vor der Kamera und sagt einfach mal Klartext, wie seine Erfahrungen sind oder sein Gefühl dazu. Weil sonst hört man eigentlich wirklich nur die rein mechanischen Aspekte, aber nicht diese geistige Mitkomponente. Und ich finde das schon wichtig, dass wir das heute kombinieren. Und dann bin ich dir auch sehr dankbar darüber, auf deine offenen Worte diesbezüglich. Was machst du jetzt bei einer feuchten? Also die psychologischen Hintergründe werden bearbeitet. Kommt jetzt auch wieder die Spritze zum Zug und diese Nahrungsergänzungs- oder diese Mittel?
Nahrungsergänzung auf jeden Fall. Die Spritze hat sich bei der feuchten noch nicht so durchgesetzt. Also da sind die Ergebnisse deutlich anders als bei der trockenen. Da gibt es jetzt auch ein paar andere Mittel, die gespritzt werden in Frankfurt und Bonn und Köln, Unikliniken. Da laufen Studien diesbezüglich. Aber das ist halt immer noch so ein bisschen experimentell. Ja, ich halte den Ansatz für gut. Also wenn man den Patienten sozusagen in kurzer Zeit eine gute Ausgangsposition wieder verschafft. Man muss sagen, von dieser besseren Sehleistung aus lässt sich ja viel leichter gesund werden, ganz gesund werden, ist das super. Ob das jetzt Chemotherapeutikum ist oder nicht, das sehe ich jetzt auch nicht so ganz schlimm. Aber ich darf da halt nicht darauf vertrauen, dass allein durch dieses Spritzen eine Heilung eintritt, wenn ich den Grund nicht mitbehandle. Es hat ja einen Grund, dass der Mensch sich die Makuladegeneration da anlacht.
Ja, das ist jetzt in dieser Behandlungsform kein Thema, oder? Man geht wirklich an das Problem hin, an die Mechanik und versucht dort, was jetzt nicht schlecht ist, aber ich habe es verstanden, also wieder ein Grund mehr, nicht verzagen, einen Komplementärmediziner mal fragen, oder?
Ja, es geht um Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, ich kann natürlich ein schnelles Ergebnis auf der symptomatischen Ebene erreichen, das schon. Aber wenn ich will, dass es nicht mehr wiederkommt, ja, dass das sozusagen das wegbleibt, dann muss ich auch die emotionalen Grundlagen, das Unterbewusste mit einbeziehen. Mhm. Und da finde ich dann eben auch die Gründe. Das ist für den Patienten aus eigenen Kräften nicht immer lösbar. Ne? Er muss erst mal draufkommen. Dazu braucht er halt einen Therapeuten, der ihm hilft, diese Konflikte erst mal zu erkennen.
Kann man das als Therapeut einfach oder sind da irgendwelche Systeme im Hintergrund, die dem Therapeuten helfen in diesem Weg?
Ja, es gibt Therapeuten, die sind da recht schnell, da den Grund zu finden. Das hängt ein bisschen von der Erfahrung ab.
Ja. Aber es gibt auch Systeme, die da einem diesbezüglich Unterstützung bieten. Oder?
Man kann sowas lernen. Also es gibt für so eine humanistische Psychologie oder Psychotherapie, die ist halt ein bisschen anders als die schulmedizinische, die klassische, weil die den Menschen anders im Mittelpunkt sieht. Ja, die auch andere Lösungen auch anbietet. Ja, da gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Ich selber habe ja mit meinem Konzept mit Absicht gesund auch ein Buch darüber geschrieben. Da gehört das mit rein. Mhm. Ja, wo man den Menschen halt ermächtigen, Optionen in sich zu finden, Fähigkeiten in sich selber zu finden, die ihm sagen, ey, pass mal auf, es lohnt sich, bei voller Gesundheit, ne, aktiv im Leben zu sein. Und dass das, was mir als Gegenwind im Leben entgegenkommt, das gehört einfach dazu.
Absichtlich gesund.
Mit Absicht gesund heißt mein Buch.
Das finde ich gar nicht schlecht, weil ich bin auch schon 50 und ab 50 macht man sich plötzlich Gedanken über das Älterwerden und man will ja auch gesund alt werden, älter werden. Wäre das ein gutes Buch für mich wahrscheinlich.
Mit Sicherheit. Gut, ein kleiner Werbeblock für mich. Ne?
Wir machen dann die nächsten Sendungen mal über dieses Thema. He?
Ja.
Sehr gut.
Also ich bin 65. Ja, das ist ja nochmal eine ganze Generation drüber. Ja. Aber ich fühle mich immer noch fit und will ich auch bleiben. Das heißt, ich lebe das auch schon vor. Ich lebe gerne. Ich lebe auch nicht immer so 100% gesund, glaube ich. Ja, also unter normalen Gesichtspunkten gesehen. Aber ich habe zum Beispiel Patienten, die wollen mit dem Rauchen aufhören. Und ich frage die, wie viel rauchen sie? Da sagen die 2-3 Zigaretten am Tag. Sage ich, nehmen Sie das schlechte Gewissen raus. Genießen Sie Ihre 2-3 Zigaretten, das macht Sie nicht krank.
Oh, das habe ich auch immer wieder gesagt. Oder zumindest diese Zigarettenpackung fortschmeißen, irgendwo in ein schönes Mäppchen rein, die Zigaretten, wo irgendwie noch Freude, ich hab's mal, rauche gerne, irgendwas, eine positive Assoziation dahinter steckt. Wenn man ja aus der Placebo-Nocebo-Forschung sieht, was da so ein Bild für schreckliche Dinge in unserem Unterbewusstsein auslöst, und die schauen das 20, 30 Mal am Tag an, also da können wir nur empfehlen.
Aber Sie rauchen ja nicht weniger.
Nein, aber immer mit einem schlechten Gewissen.
Genau, darum geht's.
Und das ist ja das wahrscheinlich, wo Mitkomponente ist, die ganz sicherlich nicht gesundheitsförderlich ist, diese psychologischen Schocke.
Wenn man es ernst meinen würde, würde man das Rauchen verbieten. Aber nachdem mit dem Rauchen halt noch genug Geld verdient wird, auf allen Seiten einschließlich Steuer, wird man es nicht verbieten.
Ja gut, er fragt sich, ob Rauchen, Alkohol, wo ist da Feinstaub, die größte Sünde ist, das lassen wir mal einem anderen Thema.
Genau.
Könntest du mir noch in ganz kurzer Phase noch erklären, was der Unterschied ist für grauer Star und grüner Star? Damit ich das auch mal begreife.
Ja, das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Der graue Star ist eine Ablagerung einer milchigen Schicht hinter der Linse. Also das, was wir so im Auge haben, von vorne haben wir die Hornhaut. Dann kommt als nächstes eine Linse, das ist so eine galettartige, wirklich linsenförmige Struktur. Und dann kommt erst das Augeninnere, da ist der Glaskörper drin, und hinten ist die Netzhaut. Mhm. Nur die grobe Beschreibung. An der Hinterwand dieser Linse können sich Stoffwechselprodukte ablagern. Das kann tatsächlich mal sein, dass innerhalb von 3-4 Wochen jemand am grauen Star massiv ganz schnell erkrankt. In der Regel ist es aber ein Prozess, der über viele Jahre hinweg geht. In der Regel auch eine UV-Schaden der Linse. Und dafür brauche ich zum Beispiel Vitamin C, ne, um das zu verhindern. Wenn man das mal hat, der graue Star ist schwer zu behandeln, wenn er da ist. Die Operation dazu ist aber eher ganz einfach. Ja, das heißt, dieser Linsenaustausch, das dauert 20 Minuten und ist in der Regel auch eine Heilung im Sinne von, ich bin die blinde Linse los und habe eine neue Linse drin.
Ja, aber also, auch wieder tiefenpsychologische Hintergrundanalyse sollte man machen, dass es nicht wiederkommt.
Ja, sollte man schauen, ja.
Nahrungsergänzungsmittel supplementieren, das, was fürs Auge gut wäre, oder?
In dem Fall die vorderen Abschnitte eher Vitamin C als zum Beispiel B-Vitamine. Ne? Weil die Hornhaut und die Linse werden nicht von Gefäßen richtig versorgt, sondern leben von dem, was sozusagen umspült wird. Ja, und da muss ich halt ordentlich dann eben Antioxidantien reintun und das ist halt schwerpunktmäßig Vitamin C da vorne.
Und der andere Star?
Der graue Star, der entsteht durch einen erhöhten Augendruck. Wobei, da gibt es auch unterschiedliche Formen. Der eine hat wirklich einen hohen Augendruck, der wird also gemessen immer, gibt es so Werte, so 8, 10, 12, das ist Normalbereich. Wenn man den hohen Druck, so 20, 24, 26 hat, dann ist es für das Auge gefährlich, weil dieser hohe Druck im Auge die Netzhaut und den Sehnerven abklemmt sozusagen. Das heißt, der Sehnerv wird mechanisch malträtiert. Und damit verliert man dann die Fähigkeit der nervlichen Weiterleitung der Impulse, die aus der Netzhaut kommen.
Behandelbar?
Behandelbar, ja. Durch Tropfen, durch Medikamente, die man isst, meistens durch Tropfen. Und wie gesagt, beide Formen Glaukoms heißt das. Das eine heißt Katarakt, der graue Star, und Glaukom ist der Augenüberdruck, der grüne Star. Die sind behandelbar, indem man ständig Tropfen nehmen muss, um den Druck runterzufahren.
Ja. Und auch psychologischer Ebene, auch wieder einen Druck?
Da geht es um Druck.
Auch wieder? Ja. Kann man auch entgegenwirken, wenn man da auch...
Wenn man nachschaut, warum setzt sich dieser Mensch so unter Druck? Ja. Das heißt man häufig zusammen mit Bluthochdruck, wobei jetzt nicht der Augendruck vom Bluthochdruck kommt, sondern eher eine gleiche Basis hat. Also der setzt sich halt unter Druck und es äußert sich hier und hier. Da muss man nachschauen, warum steht der so verkrampft im Leben.
Danke vielmal. Jetzt haben wir viel gelernt wieder um die Probleme unseres Auges und ganz speziell, was können wir dagegen tun, präventionsmäßig, dass gar nichts passiert. Und dann, wenn es passiert, gibt es doch verschiedene Hoffnungsmöglichkeiten, Optionen, die wir umsetzen können, und zwar ganzheitlich. Volker, danke herzlich.
Gerne, herzlich.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche Ihnen alles Gute, danke und auf Wiedersehen.